Einen recht schönen guten Morgen, auch von meiner und unserer Seite. Jutta und ich, wir wünschen euch auch ein gesegnetes, gutes, neues Jahr. Ich bin immer so gespannt am Anfang des Jahres auf diese Jahreslosung. Sie hat so etwas Programmhaftes für mich. Es ist immer wieder ein Stück Erwartung, unter welchem Motto steht dieses Jahr. Und Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73, 28, was Peter auch sehr schön dekoriert hat, draußen an einem Fenster. Das ist schon etwas Herausforderndes, etwas Schönes. Wobei man sich natürlich auch die Frage stellt, was ist eigentlich Glück? Und wir werden auch nachher ein bisschen uns damit beschäftigen, dass man den Vers auch etwas anders übersetzen könnte. Nun, das Thema Glück war in den letzten Monaten Thema im Fernsehen. Die ARD hat eine ganze Fernsehwoche über das Thema Glück gemacht. Und Hirschhausen hat ein Buch geschrieben darüber. Das Thema wurde von allen Seiten beleuchtet. Für meine Frau Jutta war es eine starke Unterstützung während ihrer Zeit im Krankenhaus, wo ihr dieser Vers zugesagt wurde. Und von daher freue ich mich eigentlich, mit euch gemeinsam zu Beginn des Jahres mal über diesen Vers nachzudenken. Ich sage schon mal im Vorfeld, es hat etwas auch zu tun, das Glück mit dem Vergleich. Und der Vergleich ist das so eine Sache, die wir Menschen gerne tun, die auch wichtig für uns ist, dass wir schauen, wie sieht das denn eigentlich aus, was mir begegnet im Verhältnis zu mir. Und der Vergleich hat einen schwierigen Onkel, der heißt Neid. Und der tritt dann immer gerne auf, wenn wir vergleichen. So hat auch der Psalmist eigentlich diesen Vers eingebettet in einen Vergleich, wie es ihm geht und wie es den Menschen um ihn herum geht. Und gerade den Menschen, die einfach sich nicht nach nichts scheren, die einfach auch Gott für überflüssig halten. Und es geht ihnen so gut. Und wie geht's mir? Und am Ende kommt er von dem ganzen Psalm zu dem Ergebnis, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Wir wissen, was eine Krankheit ist. Wenigstens ungefähr. Aber wissen wir auch, was Gesundheit ist? Wir wissen, was ein Unglück ist. So ziemlich genau. Aber wissen wir auch, was Glück ist? Bei der Gesundheit hilft uns vielleicht die Weltgesundheitsorganisation. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Eine Weltglücksorganisation gibt es nicht. Vielleicht auch zum Glück. Dann müssen wir uns selbst auf die Suche geben und auf die Spurensuche begeben. Was ist denn Glück? In Bhutan, ein kleines Land im Himalaya, wird das Bruttonationalglück gemessen. Während wir hier in Europa mehr das Bruttosozialprodukt messen, wird dort das Bruttonationalglück gemessen. Nicht Geld, sondern Glück ist das höchste Gut. Man hat eine Umfrage gestartet unter bekannten Persönlichkeiten, was sie denn unter Glück verstehen. Prominente wurden gefragt. Eine TV-Moderatorin sagte, Familie und Erfolg, das ist für mich Glück. Ein Politiker, alle Filme von Laurel und Hardy zu besitzen, das ist für mich Glück. Und ein Schriftsteller sagt, der gelungene Satz, das ist für mich Glück. Was ist aber dann, wenn der Erfolg ausbleibt, die Familie? Wenn die DVD mit allen Filmen von Laurel und Hardy Schramm bekommt. Oder wenn auf dem gelungenen Satz lauter misslungene Sätze folgen. Ist das, was wir für Glück halten, nicht häufig ebenfalls nur ein Glückchen? Ein gefährdetes, vergehendes Glückchen? Und Psalm 73, Vers 28 behauptet, dass es mehr gibt. Wir kennen den Psalmvers eigentlich unter der Luther-Übersetzung vielleicht etwas besser. Da heißt es, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und wir sehen plötzlich, wie man hebräische Texte so unterschiedlich übersetzen kann, dass das oft so eine große Bandbreite hat. Und es scheint auch, entweder haben wir am meisten immer Luther auswendig gelernt, oder Luther hat, das ist zweifellos ohne, so wirklich auch in der Sprachmelodie oft das getroffen, was der Vers aussagen wollte. Trotzdem gibt es noch verschiedene andere Übersetzungen. Die Neue Genfer sagt, für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Oder die katholische Herder-Ausgabe, mir ist es eine Wonne, bei Gott zu sein. Schlachter, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Die revidierte Elberfelder, ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Das ist so ein bisschen, möchte man sagen, wortwörtlich. Ja? Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Und Züricher, mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Und Martin Buber, ich aber, Gott nahen ist mir das Gute. Das ähnelt schon wieder ein bisschen mehr der Elberfelder. Und Kurt Marti, ich aber, deine Nähe ist mir köstlich. Fazit, die Übersetzungen sprechen von Glück, von köstlichen Dingen, von Wonne, von Gut und Freude, um die Nähe des Menschen zu Gott zu beschreiben und zum Ausdruck zu bringen. Zahllose Glücksratgeber in den Regalen der Buchhandlungen weisen darauf hin, dass Glück auch eben ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist. Wir sehnen uns nach Glück. Wenn wir darüber nachdenken, was Glück eigentlich ist, merken wir schnell, dass es da auch Unterschiede gibt. Ich möchte mal drei verschiedene Möglichkeiten nennen. Erstens das sogenannte Zufallsglück. Glück gehabt, sagen wir, wenn etwas gut ausgeht. Sei es, dass wir den Bus noch erreichen, obwohl wir zu spät losgegangen sind. Oder dass wir entgegen aller Befürchtungen, die wir haben, die Prüfung trotzdem noch gut bestanden haben. Wenn es einfach nicht regnet, obwohl wir den Regenschirm vergessen haben. Dass wir auf dem Bürgersteig ein Geldstück finden. Das Zufallsglück kommt und geht und ist wahrscheinlich ein Glückchen. Es bleibt vielleicht ein Moment oder zwei, ist sie doch nie von Dauer. Das zweite ist das Wohlfühlglück. Glück haben heißt hier, es geht mir gut. Ich bin gesund, ich mache angenehme Erfahrungen, ich habe Erfolg, ich bin in guter Stimmung. Kurz gesagt, ich fühle mich wohl. Und dieses Wohlfühlsglück erfahren wir in unseren besonderen Augenblicken. So ein Glücksmoment ist eine aromatisch duftende, wohlschmeckende Tasse Kaffee oder, wer das mehr bevorzugt, Tee. Oder ein schöner Film, den man sich anschaut. Oder das vertraute Gespräch. Die Unterhaltung mit Freunden oder mit dem Partner, die Zeit verschwindet, die Aufmerksamkeit des anderen tut einfach gut. Aber auch dieses Glück hält nicht immer lange vor. Wir genießen es, doch festhalten oder beliebig ausdehnen können wir diese Glücksmomente einfach nicht. Das dritte ist dann, ich nenne es mal das Glück in Fülle. Es gibt noch ein drittes Glück. Diesem Glück kommen wir auf die Spur, wenn wir einem Menschen zum Geburtstag vielleicht viel Glück und Segen wünschen. Dann meinen wir mehr als dass ihm unerwartete gute Dinge passieren, dass er Wohlfühlmomente hat. Das auch. Doch auch wünschen wir ihm selbst dann noch Glück, wenn er Pech hat. Wir wünschen Glück, dass er dann auch erfährt, wenn in seinem Leben die Dinge vielleicht nicht so laufen, wie er sich das oder wir uns vorstellen. Dass er sogar Glück erfährt, wenn er leiden muss. Dieses Glück der Fülle ist im Unterschied zu den anderen beiden Arten von Glück dauerhaft. Es kommt uns nicht von außen entgegen, sondern wächst bei uns von innen eben heraus. Und dieses Glück umschließt alles andere, sogar die Zeiten, wo wir scheinbar unglücklich sind. Und dieses Glück gewährt Freude im Leiden und im Heil und Heil im Unglück. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Unabhängig von meiner Situation, wie ich mich gerade fühle, was mir gerade begegnet, was mir zufällt. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und das ist die abschließende Erkenntnis von einem, der sich mit einer im Moment keineswegs glücklichen Situation auseinandersetzt. Sein Name ist Asaf, ein Liederdichter der Psalmen. Er lebte zur Zeit Davids und war ein Levit aus dem Geschlecht Gersons. Und man muss einfach auch solche Texte, die wir als Jahreslosung so geschenkt bekommen, auch in ihrem Kontext sehen. Asaf kommt ins Grübeln über sein Leben. Er glaubt an Gott. Ganz bewusst hält er sich zu ihm. Er beachtet Gottes Gebote. Er betet. Er besucht regelmäßig den Tempelgottesdienst. Er leitet sogar den Tempelchor. Asaf führt ein Leben, in dem Gott der Mittelpunkt ist. Und dieser Asaf fragt sich eines Tages, bin ich eigentlich glücklich? Und zu seinem eigenen Erschrecken stellt er fest, nein, ich bin es nicht. Ich bin täglich geplagt und meine Züchtigung ist jeden Morgen da, Vers 14. Das beklagt er. Es geht ihm einfach schlecht. Erst hat er kein Glück und dann kommt noch Pech dazu. Selbst die Glücksmomente in seinem Leben kann er nicht genießen. Er nimmt sie einfach nicht wahr. Er ist so melancholisch, dass er nicht glücklich werden kann. Hinzu kommt für ihn noch eine Sache, die ihm seine Situation schier unerträglich werden lässt. Asaf beobachtet Menschen um ihn herum, die sich weder um Gott noch um ihre Mitmenschen scheren, das Glück aber scheinbar für sich gepachtet haben. Dass ausgerechnet diese Gottesfernen ein erfolgreiches Leben führen, vergrößert sein Unglück noch mehr. Er stellt fest, denen geht es total gut. Solche Situationen kennen wir vielleicht ja auch. Manche Menschen sind reich, haben Erfolg, haben Wohlstand und Komfort. Sie sind gesund trotz ihres Lebenswandels, sie kommen voran, obwohl sie es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Sie haben keine Probleme, ihren Willen durchzusetzen. Sie tun, was ihnen gerade einfällt, Vers 7. Und ohne Gott können die ihr Leben in Glück und Zufriedenheit scheinbar führen. Selbst im Sterben sind viele ohne Angst und Seelenqual. Dabei hat Gott keinen Platz in ihrem Denken. Der höchste Wert und das entscheidende Kriterium ist ihr eigener Vorteil. Und wenn man heute einfach mal in einer Großstadt eine Beerdigung miterlebt, Jutta war jetzt bei einer Beerdigung von ihrer Freundin in Köln, und das, was sie erschrocken hat, war das Desinteresse, das nicht mehr in der Lage sein, ein Vater unterzubeten, einfach Gott im ganzen Prozess draußen zu lassen und von einem erfüllten Leben nur zu sprechen, wo einfach der höhere Wert des Glücks nicht sichtbar wird. Und für Asaf, der auch so um sich schaute, sagt: Das tat mir im Herzen weh und stach mich in meine Nieren. So sehr leidet Asaf täglich unter der für ihn ungerechten Situation. Den anderen geht es gut, obwohl sie es nicht verdient haben. Und mir geht es schlecht. Fast hätte er darüber sein Vertrauen zu Gott verloren und ihm seine Treue aufgekündigt. Fast hätte er den Stecker zum Glauben gezogen. Was nützen ihm alle Anstrengungen, sich nach Gottes Geboten zu richten, sein Herz reinzuhalten? Vers 13, das fragt er sich. Was nützt das? Die, die sich über Gott erheben, werden nicht bestraft. Im Gegenteil, ihre Haltung und ihre Handeln werden auch noch von Erfolg gekrönt. Wie gut können wir diesen quälenden Gedanken des Psalmbeters nachvollziehen? Aber Asaf bleibt dann nicht in seinen schweren Gedanken stecken. Zum Glück, das im wahrsten Sinne des Wortes, er merkt, diese Grübeleien machen mich kaputt. Die ziehen mich noch weiter runter. Sie bringen mich weg von Gott. Neid, der Vergleich, so nennt Asaf, ist eine gefährliche Angelegenheit. Der englische Prediger Spurgeon meinte dazu: Neidische Augen sehen alles, worauf sie hinstarren, vergrößert. Neidische Augen sehen alles, worauf sie hinstarren, vergrößert. Asaf nimmt sozusagen die Lupe in die Hand und vergleicht sein Leben mit dem Leben der anderen. Er sieht dadurch das Leben des anderen ganz groß. Und da nimmt er all das Große und Schöne deutlich wahr. Das, was sie besser haben. Und dann schaut er durch die Lupe auf sein Leben. Und es kommt ihm armselig und schlecht vor. Und er ist verzweifelt. Und schließlich bricht Asaf aus dem Teufelskreis seiner Gedanken aus und tritt ein in das Heiligtum Gottes, Vers 17, in seine Nähe. Und da geht ihm ein Licht auf. Er nimmt wahr, wie schlüpfrig der Grund ist, auf dem die Gottesfernen stehen und wie schnell ihre Glückssträhne zu Ende gehen kann. Und ihm wird klar, dass die Gottlosen den Herrn zwar völlig aus ihrem Leben ausblenden können, aber nur, weil sie nicht an ihn denken, weil sie ihn ausklammern, wie Agnostiker, die einfach sagen, es gibt keinen Gott. Es wird aber der Zeitpunkt kommen, an dem Gott von jedem Menschen eine Antwort verlangt und zwei Fragen stellt. Gott fragt: Was hast du mit deinem Leben gemacht, was ich dir geschenkt habe? Und was hast du mit mir gemacht, dem du dein Leben zu verdanken hast? Dann, so sagt Asaf, wird den Leuten, die ohne Gott leben, der Boden weggezogen. Vor allem erkennt er, welch einen festen Grund er in seinem Leben hat. So schreibt er und betet er in Vers 25: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. In Gott findet er den, der ihn allein Zufriedenheit geben kann. Gott nahe zu sein, ist sein Glück. Und Asaf sucht und findet in der Beziehung zu Gott Glück. Es ist ein Glück, das ihn die kurzen Zufallsaugenblicke und die vergänglichen Glücksmomente umschließt. Ein Glück, das tiefer, höher, weiter, näher ist als alle anderen Formen von Glück. Und dieses Glück der Fülle ist schwer in Worte zu fassen. Asaf versucht es in mehreren Anläufen. Ich finde mein Glück in Gott, der mich hält. Und Vers 23 betet er: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand. Das war nachher sein Fazit des Grübelns. Dennoch, auch wenn ich das sehe, wie es anderen gut geht, unverdienterweise, dennoch halte ich mich zu dir und du hältst mich bei deiner rechten Hand. Bei der Jagd nach persönlichem Glück und dem neidischen Starren auf das Glück anderer ist ihm entgangen, was sein Leben wirklich Halt gibt. Das ist die Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung bleibt dann auch bestehen, wenn ein Mensch in einer tiefen Krise steckt und Gott nicht mehr verstehen kann. Denn unser Verstand ist immer zu gering, um Gott zu fassen. Unsere Hand ist zu schwach, um Gott in den Griff zu bekommen. Aber er hält mich und er trägt mich. Und deswegen kann es Asaf auch weiterhin bei Gott aushalten. Und zweitens sagt Asaf: Ich finde mein Glück in Gott, der mich ehrt, der mich bei der rechten Hand nimmt und jetzt der mich ehrt. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an, Vers 24. So betet er. Asaf weiß, dass sein Leben irgendwann mal zu Ende gehen wird. Da geht es mir genau wie den Menschen, die dich ablehnen und ohne dich glücklich werden. Aber du, Gott, so betet Asaf, nimmst mich am Ende meines Lebens in Ehren an. Gott, das lässt mich zuversichtlich dem Lebensende entgegengehen. Was für eine Aussicht, von Gott am Ende des Lebens in Ehren angenommen zu werden. Mein Gott, womit habe ich das verdient, von dir in Ehren empfangen zu werden, wo ich doch sagen muss, allein dir gebührt die Ehre. Aber da sehen wir die Größe Gottes und den Segen, den seine Nähe eben ausmacht. Und das schenkt dann letzten Endes Glück. Danke, dass du mich hältst. Und schließlich sagt Asaf: Ich finde mein Glück in Gott, der mich tröstet. Vers 26. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Asaf hat so eine Situation des Verschmachtens gerade erlebt. Er weiß, wovon er spricht. Doch hat er auch erfahren, dass ihm die Nähe Gottes Trost gibt und Trost schenkt. Und das ist bei Gott gar nichts anderes als bei uns Menschen. Wenn wir traurig sind, tröstet uns die Nähe eines vertrauten, lieben Menschen, der zuhört, der da ist, der uns beisteht. Und Gott gibt uns auch diese Verheißung. Und dann können wir einfach auch ganz bewusst mit dieser Losung in das kommende neue Jahr gehen. Und wenn das schon so bei uns Menschen ist, wie viel großartiger ist das, wenn wir mit Gott zusammen sein können. Denn er kann uns näher kommen als jeder Mensch. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und ein Zweifaches klingt darin an: Gott ist mir nahe und ich bin Gott nahe, ich komme in Gottes Nähe. Gott ist mir nahe. Wo geschieht das? Asaf erfährt das in die Nähe Gottes im Gottesdienst, im Tempel. Hier ist Gott gegenwärtig, das hat er versprochen, wenn wir uns in der Nähe Gottes aufhalten. Und Gott ist da, wo Menschen sich versammeln in seinem Namen. Also auch heute Morgen hier, in diesem Gottesdienst, ist es mein Glück, dass Gott mir nahe ist. Im Hören auf sein Wort, im Gespräch mit ihm, im Gebet. In ganz besonderer Weise schenkt Gott uns seine Nähe, zum Beispiel auch im Mahl des Herrn, wo sich Jesus Christus selber für uns hingegeben hat und wir das im Gedächtnis miteinander feiern. In Brot und Wein ist er uns ganz nahe. Wir dürfen ihm seine Freundlichkeit und seine Güte schmecken. Wie bei Asaf, so kann diese Nähe auch bei uns eine erstaunliche Verwandlung bewirken. Wir entdecken, dass wir nicht alleine sind mit unseren Fragen und unseren Sorgen. Er schenkt uns das, was wir brauchen. Aber ganz wichtig ist, dass es drei Aspekte sind, die unser Glück ausmachen. Er hält mich an seiner rechten Hand. Er ehrt mich und er tröstet mich. Und das ist mein Glück. Das ist meine Freude, wie Luther es sagt. Das tut gut. Das ist Wonne. Das ist Wohlergehen. Das ist köstlich. Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Amen.